nicht erinnern, wann du kamst. Denn du bist schon ewig lange hier, hoch oben in dem Penthouse meines Ichs. Spielst du dich auf, als wärst du Teil von mir. Als gnadenloser Richter sagst du streng, der Beste sein wär immer meine Pflicht. Und selbst wenn ich tausend Sachen gut mach, gibst du mir das Gefühl, ich reiche nicht. Ich hab dich nie gebeten, hier zu wohnen. Komm, zieh doch raus, wenn es dir nicht gefällt. Bis dahin hätte ich nur eine Bitte, dass du einfach mal die Klappe hältst. Dass du einfach mal die Klappe negativ. Erstickt die Freude und raubt alle Kraft, die ich doch so dringend nötig bräuchte. Denn ohne krieg ich gar nichts gut geschafft. Dein Lachen ist so widerlich gemein. Ich höre es, wenn immer ich versag. Mein Selbstwert sinkt auf 10 Grad unter Null. Und du fragst nur nach, hab ich's nicht gesagt. Ich hab dich nie gebeten, hier zu wohnen. Komm, zieh doch raus, wenn es dir nicht gefällt. Bis dahin hätte ich nur eine Bitte, dass du einfach mal die Klappe hältst. Dass du einfach mal die Klappe ohne Frist. Heute weiß ich, du hast nie zu mir gehört. Und ich entscheide, wer mein Mieter ist. Da wohnt ab jetzt mein allerbester Freund. Das tut mir gut und dich schick ich zurück zu denen, die dich damals ziemlich dreist und ohne mich zu fragen hergeschickt. Denn du hast dir erschlichen, hier zu wohnen. Dein Gift versprüht in meiner kleinen Welt. Jetzt fliegst du raus samt allen deinen Lügen. Und ich entscheide selbst, was für mich zählt. Ja, ich entscheide selbst, was für mich zählt. Ja, ich entscheide selbst, was für mich zählt. Also, ich sag mal schön, oder? Bis morgen oder so.
Wir wollen heute nahtlos da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, in unserer Reihe Liebe ist alles. Und es geht darum, den inneren Kritiker zu entmachten. Und darum ging es ja auch in diesem Musikvideo. Und ich denke, Dankeschön. Ich denke, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Das Einzige ist, der innere Kritiker ist sehr viel unfreundlicher. Das sah noch richtig liebevoll dagegen aus. Nächstes Mal müsste ich noch jemanden nehmen, der ein bisschen böser gucken kann. Genau. Der innere Kritiker, diese Instanz in dir, die kommt durch deine Erziehung, durch deinen Hintergrund, die uns manchmal so viel Mühe macht und die wir sogar manchmal mit Gott verwechseln oder mit der Stimme des Heiligen Geistes. Ich möchte mal mit einem biblischen Bild beginnen, und zwar aus einer Zeit, wo das Volk Israel in einer schlimmen Situation war. Sie wurden ausgebeutet und immer wieder angegriffen von den Midianitern. Das war ein ihnen militärisch überlegenes Volk, überlegener Stamm. Und überall in Israel waren diese Midianiter jetzt anzutreffen. Sie gewannen jede Schlacht und Israel war nur auf der Flucht. Viele flohen in die Berge. Da war es oft problematisch mit Nahrung, was zu essen zu finden und so weiter. Also eine richtig, richtig schlimme Zeit. Und in dieser richtig schlimmen Zeit hatte Gott einen Plan. Und wir glauben übrigens auch, dass Gott einen Plan hat in jeder unserer schlimmen Zeiten. Amen. Und dieser Plan betraf einen jungen Mann, der hieß Gideon. Und er wurde berufen, ich sag mal, von Geburt an lag auf seinem Leben, wie bei uns auch, eine Bestimmung. Ja? Gott hatte einen Plan für sein Leben, eine Berufung. Und hier kommt jetzt, wie diese Berufung formuliert wird, mitten in dieser schlimmen israelischen Zeit. Ich lese mal zwei kurze Verse aus Richter 6, die Verse 11 bis 12. Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Und das Erste, was ich uns gerne noch einmal sagen möchte und noch etwas einmassieren möchte, ist die Tatsache, Gott sieht dich positiv. Vorhin haben wir immer wieder gesungen, so hoch der Himmel ist, ist seine Gnade über dir. Trotz mancher Fehler, trotzdem, dass wir nicht perfekt sind, Gott sieht dich positiv und das sehen wir hier an dieser Stelle. Ich meine, es ist ein ziemlich erbärmliches Bild. Man könnte eigentlich drüber lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Gideon ist in einer Kelter. Was macht er denn in einer Kelter? In einer Kelter wird doch kein Korn gedroschen, da wird Wein hergestellt. Ja, aber den guten israelischen Wein, den tranken schon lange die Midianiter. Es war einfach nur ein Versteck. Es war einfach nur ein Ort, wo er hoffte, nicht aufzufliegen, wo er ein kleines bisschen Getreide dreschen konnte und irgendwas mit nach Hause nehmen konnte, damit die Familie überlebt. Und normal wäre übrigens auch gewesen, dass nicht ein Mensch den Weizen drischt. Da war man technisch schon viel weiter, sondern ein Ochse tat das. Gut 200 Jahre vorher hatte Israel schon Kenntnis über diesen Ochsen, der in einem Kreis läuft und wie eine Mühle den Weizen drischt. Gut 200 Jahre vorher sagt übrigens Gott seinem Volk dies. Deswegen komme ich drauf, ob sie es schon hatten. In 5. Mose 24,4. Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Das heißt, 200 Jahre vor Gideon war es technisch schon das Normale, dass man eine große Mühle hatte, dass ein Ochse im Kreis lief und dass ganz, ganz viel Getreide gemahlen werden konnte. Jetzt sehen wir einen Mann, Gideon, in einer Kelter, wo eigentlich Wein hingehört, versteckt. Ich stelle mir vor, wie er immer wieder an den Eingang geht, immer wieder rausguckt, wie er dann eine Weile wieder draufhaut und denkt, nicht so laut, nicht so laut, nicht so laut. Aber wenn du nicht richtig ordentlich hinlangst, da wird es eben auch nichts und immer wieder hingeht. Und ich glaube, als er am Dreschen war und auf einmal steht ein Engel da und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ich glaube, der ist einen Meter gesprungen. Ja, dies ist eine Szene voller Angst. Ja, voller, wie sollen wir überleben? Voller Erbärmlichkeit. Die Midianiter hatten die Israelis an einem ganz, ganz schlimmen Punkt. Aber wir lernen eins, Gott sieht uns positiv. Ich könnte mir sogar vorstellen, wenn ich Gideon gewesen wäre, dass ich vielleicht ein bisschen böse, ja, vielleicht ein bisschen zynisch gewesen wäre. Ja. Das Wort Engel, Angelos im Griechischen, aber auch im Alten Testament, bedeutet nicht ganz deckungsgleich, was wir damit meinen. Irgendwie sowas mit Flügeln und Weihnachten und so. Sondern Engel bedeutet Bote. Ja. Es könnte immer auch ein Mensch sein, den Gott gesandt hat. Das muss man bei jeder Stelle, wo das Wort Engel vorkommt, berücksichtigen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn er sich umdreht und er sieht den Boten Gottes da stehen, ich glaube, ich wäre vielleicht ein bisschen zynisch geworden und sagte, ja, toll, tapferer Held. Kannst du dich mal über irgendjemand anders lustig machen? Das ist alles hier überhaupt nicht witzig, mich hier zu verstecken, Angst um mein Leben zu haben. Aber die Kinder brauchen eben was zu essen. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es fast wie eine Verhöhnung klingen könnte im ersten Moment. Aber das, was es wirklich ist, ist die Tatsache, dass Gott uns positiv sieht. Gott sieht uns positiv. Er sieht uns von unserer echten, wahren Identität her. Und die hat er bestimmt. Er ist der Fachmann. Gott ist der Fachmann für dein Leben. Ist das nicht großartig? Gott weiß genau, warum er dich geschaffen hat. Gott weiß genau, was deine Berufung ist, was deine Stärken, was deine Schwächen sind. Gott weiß es. Er hat einen Plan für dein Leben. Das sagen wir so oft. Und Gott spricht den Gideon, der so richtig gerade nicht in seinem Lebensplan ist. Kein starker Held, kein Führer von Israel, keiner, der Richter werden könnte über die ganze Nation und Anführer, kein Befreier. Wenn man diesen Text weiterliest, dann liest man ja auch, wie er dann sagt, ich bin der Kleinste in meinem Haus und ich bin unwürdig und zählt dann auch die ganzen Sachen auf. Ein Riesenbild voller Minderwertigkeit, voller Komplexe, voller Angst, voller Verstecken, überhaupt kein Selbstbewusstsein. Aber Gott sieht ihn positiv. Gott sieht dich von deiner wahren Identität her und die kennt er. Deine wahre Identität ist nicht etwas, was du dir ausdenken musst, was du dir so vorstellen könntest, sondern wir dürfen zu Gott gehen und ihm loben dafür, dass er uns diese Identität geschenkt hat. Und wenn wir da Fragen haben und Zweifel haben, dann dürfen wir im Gebet sein und Gott möchte es so gerne offenbaren. Gideon sollte der Befreier Israels sein. Menschlich gesehen hätte es vielleicht keinen schlechteren gegeben, weiß ich nicht. Aber Gott sieht ihn mit seiner Bestimmung. Nun haben wir gehört, dass der Teufel ein Verkläger ist. Der Teufel ist der Verkläger, so nennt ihn die Bibel. Und er sieht uns negativ, er hasst uns. Er hasst uns, weil Gott uns geschaffen hat zu seiner Freude. Und er reduziert uns gerne auf unsere Schwächen und Fehler. Und die ganz wichtige Frage, mit der wir unterwegs sein dürfen als Christen, schon ein Leben lang, immer mal wieder neu in Phasen, ist, wie lernen wir es, dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht? Wie lernen wir es, dass wir uns so sehen, wie Gott uns sieht? Dass wir versöhnt sind, auch mit unserer Fehlbarkeit. Denn so groß der Himmel ist, ist seine Gnade über uns. Und ich glaube, manchmal war die Kirche und auch die Verkündigung nicht gerade hilfreich. Dabei sich anzunehmen, sich wirklich zu lieben, wirklich zu verstehen, warum Gott uns gemacht hat. Versöhnt mit der eigenen Fehlbarkeit, mit unserer Menschlichkeit, mit der Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass es keine perfekte Person auf diesem Erdball gibt. Der innere Kritiker, den haben wir auch alle. Nun sag ich mal, der Verkläger, dieses biblische Ding, das ist eins. Der innere Kritiker, das ist etwas, was aus der Psychologie stammt. Aber ich weiß nicht, ob es das Gleiche ist, aber zumindest sind die verwandt. Also mindestens Schwager oder Vetter oder Brüder, keine Ahnung. Aber es ist die Stimme in deinem Kopf. Die Stimme in deinem Kopf, die dich immer wieder minderwertig fühlen lässt, die dir immer deine Fehler auslegt, die dir immer irgendwelche unerreichbaren moralischen Normen nennt, das ist der innere Kritiker, das ist der Verkläger. Eine Stimme, die ewig nörgelt, verklagt, kritisiert, verhöhnt und die nichts Gutes an dir gelten lässt und die niemals irgendetwas Positives über dich sagt und die eintritt für unerfüllbare Ideale und Forderungen. Das ist nicht bei jedem gleich stark. Wir sind auch manche sehr unterschiedlich aufgewachsen. Aber irgendwo haben wir das alle. Es ist zutiefst menschlich. Ich habe mal ein Buch gelesen zu diesem Thema von Dr. Rolf Merkle. Das ist ein sehr bekannter, prominenter Psychotherapeut. Und diesen Satz hatte ich, glaube ich, letzte Mal auch schon dabei, der mir so gut gefällt oder den ich so auf den Punkt finde, ist, er sagt, kein Urteil hat weitreichendere Folgen als das, was wir über uns selbst fällen. Die Urteile, die wir über uns selbst fällen, haben unglaubliche Konsequenzen in unserem Leben. Und deswegen ist es ganz wichtig, mal dahin zu gucken, zu diesem inneren Kritiker, deinen kleinen oder großen inneren Kritiker mal zu identifizieren. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und das Ziel ist es, dass wir verstehen, glauben und tief verinnerlichen, dass Gott uns positiv sieht. Dich, auch dich, jeden Einzelnen. Uwe, diese Woche, egal. Diese Woche, letzten Monat, ich habe versagt, ja, ich auch. Ja. Gott sieht dich positiv. Er sieht dich an voller Liebe. So hoch der Himmel ist, ist seine Gnade über dir. Und er möchte so gerne, dass du anfängst, dich zu sehen. Und übrigens, die Unarten unseres Lebens und die Dinge, die wir gerne überwinden dürfen, werden wir niemals in dieser Haltung von Minderwertigkeit überwinden. Sie ist dann zu überwinden, wenn wir uns wirklich annehmen, jetzt so, wie wir sind. Und dann ist für die Zukunft alles offen, das glaube ich von Herzen. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, die Lügen des inneren Kritikers zu entlarven. Und da möchte ich heute weitermachen. Ich hatte euch 5 Lügen genannt und ich habe noch ein paar mehr. Vielleicht kennt ihr die ja. Ich sage noch einmal, es ist ganz wichtig, bewusst auf diese Stimme mal zu hören. Ja? Und mal eine Woche lang oder 2 Wochen lang in dein Telefon zu schreiben oder auf ein Blatt Papier oder wie auch immer du es tun möchtest. Was sagt eigentlich dein innerer Kritiker über dich in gewissen Situationen? Schreib das einfach mal auf, mal ohne Bewertung, unkommentiert. Aber denk bitte dran, dass vieles ein Reflexdenken ist. Das heißt, du bist in einer Situation und da ist jetzt ein Gefühl, ein doofes Gefühl. Und da muss gar nichts mehr gesagt werden. Ja? Der sagt nicht ganze Sätze sehr oft, sondern in der Situation. Fühl mal, wie sich das anfühlt, dieses Gefühl. Und was dir eigentlich da gesagt werden soll. Das ist unglaublich förderlich, um nach vorne zu kommen in der Entmachtung dieses inneren Kritikers. Johannes 8, Vers 32 gibt uns eine Verheißung. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ist das gut? Die Wahrheit wird euch frei machen, auch frei von diesen Lügen des inneren Kritikers. Okay, wir machen weiter an dieser Stelle mit Lüge 6. Untertreibung und Leugnung des Positives. Das ist so typisch für ihn. Er stellt alles Positive in deinem Leben so hin, als habe es kein Gewicht, als sei es einfach selbstverständlich. Und da, wo andere dich feiern und da, wo du dich feiern solltest, da, wo positive Dinge sind und geschehen sind, er relativiert das und er labert das runter. Wenn dir jemand ein Kompliment macht, sagt der innere Kritiker, ach komm schon, Zufallstreffer, blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Oder er sagt, ach, die wollen dir nur Honig ums Maul schmieren, das ist nur Höflichkeit, das ist doch selbstverständlich, das kann doch jeder und nächstes Mal geht's bestimmt wieder schief. Kennst du diese Stimme? Ein Freudentöter, er gibt dir keine Chance, jemals Erfolge zu feiern und stolz auf dich zu sein. Und wenn du vor einer Aufgabe stehst und weißt nicht, wie du es schaffen sollst und ob das gut wird und du gibst alles, du wirfst dich hinein, ja, und es wird gut, dann freust du dich für einen Moment, aber ich finde in meinem Leben oft, dass diese Freude viel zu kurz währt. Viel zu schnell kommt da ein Haken hinter. Ich sag mal, wenn hier eine Null ist, ja, ich performe jetzt irgendwie, ich muss irgendeine Aufgabe erledigen. Hier ist eine Null und hier ist, wenn ich es gut mache, von 0 bis 10 eine Skala und hier von 0 bis minus 10. Ja? Wenn ich bei minus 3 bin, dann lässt er sich immer so anfühlen wie minus 10 und wenn ich bei plus 10 bin, dann höchstens wie plus 3. Ja? Versuch das mal in deinem Leben zu beobachten, dass da, wo wirklich Fehler laufen und da, wo du wirklich erfolgreich bist und gute Dinge tust, du wirst feststellen, das steht in überhaupt keinem Verhältnis zueinander, sondern, und das ist eben auch das nächste, Lüge 7, die Übertreibung von Fehlern und Irrtümern. Das ist im Grunde genommen 6a. Dieser innere Kritiker kann aus einer Fliege einen Elefanten machen, jederzeit in deinem Leben. Kleine Fehler, er hält die Lupe drauf und es sieht aus wie eine Riesenkatastrophe und ein Riesenunglück. Ja. Und du denkst darüber nach und du machst dir Sorgen und du ärgerst dich. Manchmal bei ganz, ganz kleinen Fehlern. Und die Sorge und das Ärgern und das Schuldgefühl und das Minderwertigkeitsgefühl steht in überhaupt keinem Zusammenhang mit dem, was da gerade geschehen ist. Und nicht nur der Fehler erscheint riesig, sondern auch die Konsequenzen. Du machst einen Fehler an deinem Arbeitsplatz und denkst, ach du meine Güte, das habe ich ja jetzt völlig vergessen. Ja, irgendeinen kleinen Fehler. Und denkst dann vielleicht schon zum ersten Mal, ob du nicht Bürgergeld beantragen solltest und dich auf Hartz IV vorbereiten solltest. Hier fliegst du jetzt bestimmt raus und wahrscheinlich wirst du nie wieder einen Job bekommen. Kennst du solche Stimmen? Kennst du so eine Stimme in dir? Das ist der innere Kritiker. Und er ist halt sehr, sehr oft auch in unserer Erziehung, aus unserer Erziehung, wo wir geprägt worden sind, von Eltern, von Lehrern, von älteren Geschwistern, von Kindergottesdienstmitarbeiter, von den Leuten, die uns geprägt haben, ganz, ganz früh. Da hast du eine 5 in Mathe und irgendeiner sagt, ja, damit kannst du Hilfsarbeiter werden. Typen wie du, die werden Hilfsarbeiter. oder Penner, obdachlos. Kannst du die schon mal, guck sie dir an da. Da kommen die hin, die so faul sind oder die solche Leistungen bringen in der Schule. Und so sehr, wenn ich das so ausspreche, weiß jeder Einzelne von euch, was für ein Quatsch, was für ein blöder Quatsch. Aber emotional können wir uns oft gegen solche Sachen, die ganz tief in uns reingeprägt worden sind, manchmal ganz schlecht wehren. Die sind einfach da, die machen keinen Sinn, aber du denkst das schon so lange, du fühlst das schon so lange, dass man es irgendwie auch für eine Wahrheit hält und für eine Richtigkeit hält, was es aber nicht ist. Lüge Nummer 8. Gedanken lesen. Das kann er auch ganz gut. Du redest mit Menschen und egal wie sie gucken, harmloseste und unbedeutendste Verhaltensweisen, irgendwie denkst du, du weißt, was die über dich denken. Die denken bestimmt, ich bin dumm. Die denken bestimmt, ich sehe so und so aus. Die denken bestimmt alles Mögliche. Das ist auch dein innerer Kritiker, der ist so arrogant, der glaubt wirklich, Gedanken lesen zu können. Und sagt dir dann, was andere über dich denken. Und du hältst das dann für die Wahrheit. Du willst dich mit jemandem treffen und sagst, hey, wir haben uns ja lange nicht gesehen, wollen wir uns mal wieder treffen? Und der sagt, ja, super, gute Idee, ich rufe dich mal an diese Woche. Er ruft aber nicht an. Und dein innerer Kritiker sagt dir sofort, warum der nicht angerufen hat. Der wird sagen, du, der findet dich ziemlich doof. Der will sich nicht mit dir treffen. Der mag dich eigentlich gar nicht. Der hat das nur so auf Höflichkeit gesagt. Eigentlich hat er viel bessere Freunde und ganz andere Freunde. Du glaubst zu wissen, was jemand denkt, aufgrund dessen, was er tut? Die traurige Wahrheit über uns Menschen ist, dass wir oft sehr wenig über andere nachdenken und sehr viel über uns. Und die Wahrheit ist, dass du es nicht wissen kannst, was andere von dir denken. Und trotzdem wird es zu einer Wahrheit, wird es zu einer Sache, die du glaubst, ja, wo du meinst, das einschätzen zu können. Jemand macht dir ein Kompliment und in dir ist die Stimme, ach, der will sich nur einschleimen, der will dich nur ausnutzen. Oder vielleicht bist du auf einer Party oder unter Leuten und du sagst mal etwas Unreflektiertes. Du sagst mal etwas, was du wahrlich nicht zu Ende nachgedacht hast und einige kichern und gucken. Und du weißt ganz genau, was sie denken. Sie denken, dass du doof bist. Sie denken, dass du dumm bist. Sie stehen weit drüber und alles Mögliche urteilen sie über dich. Und das Interessante ist, jetzt kommt zum Resultat. Du fängst an, dich von Menschen zurückzuziehen. Die, die dich für dumm halten. Die, die dich für minderwertig halten. Du fängst an, dich von ihnen zurückzuziehen. Und weißt du, was sie tun? Sie ziehen sich ihrerseits auch zurück. Und das nennt man eine selbsterfüllte Prophezeiung. Es begann mit der Stimme, die sagte, die denken Böses von dir. Und du hast das geglaubt. Und dann hast du dich zurückgezogen. Ja, wenn man sich zurückzieht, zieht Menschen sich auch zurück emotional. Das ist ein völlig normaler Vorgang. Und dann kommt der innere Kritiker und sagt, siehste, habe ich doch gesagt. Und will dir das noch als Bestätigung verkaufen. Ich habe einen sehr guten Satz, den kannst du dir merken. Den sage ich meinem inneren Kritiker, wenn ich mich in dieser Situation befinde. Ich sage, hallo innere Kritiker. Du bist doch der Obermoralapostel, du hast doch die höchsten Wertvorstellungen, aber besonders gebildet bist du nicht. Ich wollte dir mal was sagen, vom Wort Gottes her gesehen, Gedankenlesen ist tiefster Okkultismus und streng verboten. Oder? Gedankenlesen, das ist eine Sache, die Gott so geschaffen hat, er kennt unsere Gedanken von fern, aber ich kenne deine nicht. Ja? Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du jetzt da so grinst. Und ich kann die ganze Zeit darüber nachdenken, was es wohl sein möge, oder sogar glauben zu wissen, die Tatsache ist, es geht mich überhaupt nichts an. Wir können nicht die Gedanken eines anderen Menschen lesen und das ist überhaupt nicht vorgesehen. Und da, wo du zu einem Gedankenleser gehst und ihm vielleicht Geld bezahlst, das nennen wir Okkultismus. Das nennen wir eine Sünde. Das ist überhaupt nicht, was Gott will. Sag das mal deinem inneren Kritiker. Wenn er schon so moralisch ist, dann sollte er das doch auch wissen. Lüge Nummer 9 sind absolute Forderungen. Vorgaben und Normen, die durch die Erziehung in dir drin sind, und daran wirst du gnadenlos gemessen und misst dich auch selber daran. Vielleicht kommst du ja aus einer Familie, wo Papa und Mama sehr akademisch unterwegs sind. Beide studiert, beide Top-Jobs, vielleicht einen Doktorentitel und so weiter. Und irgendwas hat's in dir hineingeprägt. Vielleicht wurde das auch nie so gesagt, aber irgendwie kam auch immer bei dir an, also wer kein Abitur hat und nicht studiert hat, der ist einfach dumm und wertlos. Das sind primitive Leute, das sind so Handlanger, so die eigentlichen Menschen, die Wert haben. Das sind Leute mit Abitur und mit Studium und vielleicht auch mit einem Doktortitel. Und vielleicht ist deine Kindheit schon Jahrzehnte her. Und immer wieder kommt dieser Gedanke oder auch nur das Gefühl, dass dieser Gedanke, so in einem Reflexdenken, dieses Gefühl, dass dieser Gedanke auslöst. Oder der Satz, wer nicht penibel auf sein Äußerstes achtet, der ist schlampig und der läuft rum wie ein Penner. Und da gibt's auch kein Zwischending. Papa hatte immer den Anzug an. Und jeder mit Löcher in der Jeans oder was weiß ich, der sieht schlampig aus und sieht aus wie ein Penner. Die Löcher in der Jeans, das muss ich mal so als Nebengedanke sagen, die finde ich ja total witzig, ne? So in den 60er, 70er Jahren war das ja die Ausdrucksweise der 68er, Rebellion zu zeigen und mit Löchern in der Hose rumzulaufen und sehr antikapitalistisch und gegen den Konsum. Und heute kriegst du Löcher in der Hose in ganz stylischen Marken für 120 Euro das Stück. Es wäre eigentlich zum Totlachen, wenn es nicht so traurig wäre. Und verheiratete Frauen, die arbeiten wollen, die sind egoistisch. Die lieben ihre Kinder nicht richtig. Wer seine Kinder liebt, der bleibt zu Hause bei den Kindern. Allein der Wunsch, arbeiten gehen zu wollen oder das zu machen, das ist durch und durch egoistisch. Kennst du solche Gedanken? Ich weiß nicht, womit du aufgewachsen bist, was man bei dir immer gesagt hat. Ich sag dir nur, achte drauf, es hat was mit dir gemacht. Es hat was mit dir gemacht. Es gibt ihn, diesen inneren Kritiker. Und in meinem Lied sage ich, er wohnt im Penthouse meines Ichs. Und vielleicht ist er bei dir nicht im Penthouse, sondern nur in der 5. Etage. Aber er ist da. Und er beeinflusst unser Leben. Und er versucht uns, unsere Beziehung zu Gott madig zu machen. Indem er nämlich immer das, was er sagt und uns fühlen lässt, uns dann auf Gott projizieren lässt. Und wir es manchmal so schwer finden, dass eine Gnade über uns ist, dass wir geliebt sind und dass wir angenommen sind. Es gibt so viele Themen, über die ich was sagen könnte. Selbstbefriedigung, Sünde. Dreckig, wer sowas tut, darf sich gerne wertlos fühlen. Kluge Menschen lesen intellektuelle Literatur und hören klassische Musik. Ich habe schon Menschen kennengelernt, wo im Wohnzimmer, wenn du die Bücher sahst, also wow, unfassbar. Die Comics waren in der Schublade, die eigentlich doch sehr viel mehr gelesen wurden. Aber hier ist eine Prägung, die zurückgeht in deine Kindheit und nach außen sieht das alles, ne? Und vieles von dem, was er sagt, passt überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Das wurde dir ja gesagt, als du vielleicht noch sehr klein warst oder als du noch so in den formativen Jahren deines Lebens. Das ist für viele eine ganze Weile her. Es passt überhaupt nicht mehr in diese Zeit, aber er ist eben auch ein echter Ignorant. Ja? Achte mal drauf, diese Werte kommen aus einer Zeit, die sich völlig geändert hat. Und die, die sie in dich hineingeprägt haben, die glauben das wahrscheinlich selber nicht mehr. Es lohnt sich so sehr, mal mit uns selbst unterwegs zu sein, an Gottes Hand, uns diese Reflexe in unserem Leben anzugucken und irgendwie, ja, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist doch unsere Verheißung. Ich glaube, dass jeder Christ und jeder Mensch das Recht hat, in Verantwortung vor Gott seine Werte zu bestimmen. Ich glaube nicht, dass wir einem fremden Kanon folgen mit biblischen Auslegungen. Oft wird ja gesagt, ja, das ist ja in der Bibel, aber oft sind es ja biblische Auslegungen. Darüber darf ja geredet werden. Jeder hat das Recht, in seinem Leben an der Hand Gottes, ja, er will dir helfen durch seinen Heiligen Geist, gute Werte zu bestimmen, Dinge, an die du glaubst. Und wenn du dann dich daran vergehst und machst aus Egoismus einen Fehler und ja, dann wirst du Buße tun, dann, auch dann wird seine Gnade über dir sein. Aber es war dein Wert. Es war deine Meinung. Es war etwas, was du mit Gott klar gemacht hast, was wichtig für dich ist und nicht, was irgendwie von irgendwelchen Leuten dir früher erzählt wurde. Lüge Nummer 10, Vergleiche mit anderen. Ich glaube, das ist eine der frechsten Lügen überhaupt. Aussehen, Geschicklichkeit, Redebegabung, Musikalität, Kreativität. Wir alle sind ja gesegnet mit ganz, ganz vielen Gaben. Wir haben Dinge, wo wir sehr stark sind, die wir richtig gut können. Und wir haben Dinge, wo wir sehr, sehr schwach sind. Es gibt Menschen, die sind sehr gleichmäßig begabt, die können alles relativ gut. Und es gibt Menschen, die sind sehr einseitig begabt, die wirken oft sehr, sehr genial. Aber wenn du mal richtig in ihr Leben hineinguckst, wo sie überall Ergänzung brauchen, da liegt quasi so die Begabung alles auf einem Haufen. Und eine Sache, die der innere Richter immer wieder tut, der innere Kritiker, ist es, uns mit anderen zu vergleichen. Und natürlich, keine Frage, er vergleicht uns nur mit Menschen, die über uns stehen. Er vergleicht uns nicht nach unten. Er vergleicht uns nicht zu, sag mal, wie viele Jahre macht der das eigentlich schon und wie lange machst du das schon? Nein, er vergleicht uns immer nur nach oben und nie nach unten. Auch da habe ich etwas, was ich ihm sage, in meinem Kampf gegen solche Stimmen. Kennt ihr eigentlich Ding Li Ren? Da ist er. Ding Li Ren ist dieses Jahr bei der Weltmeisterschaft in Kasachstan Weltmeister im Schach geworden. Lass ihn ruhig. Ich liebe Schach und deswegen kriege ich solche Dinge manchmal mit. Also das ist Ding Li Ren. Und wenn ich Schach spiele und wenn ich Schach liebe, jetzt übertreibe ich mal ein bisschen, aber werde ich natürlich von meinem inneren Kritiker immer nur nach oben verglichen. Egal, wie viel ich mich schon gebessert habe und wie viele Punkte ich schon gemacht habe und so weiter. Meine Güte, es gibt so viel bessere. Also es gibt Ding Li Ren. Er spielt Schach, ich spiele Schach, aber im Vergleich mit ihm bin ich wirklich wahrlich minderwertig. Aber ich mag auch gerne Fußball. Ich spiele es zwar nicht mehr, aber sagen wir mal, ich würde es noch spielen. Ich mag wirklich sehr, sehr gerne Fußball. Er vergleicht mich mit Lionel Messi. Kennt ihr Lionel Messi? Ja, da ist er. Ne? Und dann guckt er mich an und sagt, ja, du mit deinem Fußball, wirklich, das ist schon ganz schön erbärmlich. Lionel Messi. Und so fühle ich mich minderwertig als Schachspieler und ich fühle mich minderwertig als Fußballspieler. Aber irgendwann ist mir ein genialer Trick eingefallen. Und ich habe Messi herausgefordert, mit mir Schach zu spielen. Ja, und auf einmal war es eine ganz andere Geschichte. Und dann habe ich Ding Li Ren herausgefordert, einfach mal mit mir eine Runde Fußball zu spielen. Und auch die Reaktion war völlig anders. Also, ich darf zusammenfassen, ich liebe Schach und ich liebe Fußball. Und ich kann sowohl Ding Li Ren als auch Messi schlagen. Hammer, oder? Ja, es sind ja oft sehr, sehr Leute, es gibt ja diese sehr einseitig begabten Leute, die wirklich unfassbar brillant aussehen, aber die so vieles nicht können. Und du bist doch nicht die Art, wie du Schach spielst. Du bist doch nicht die Art, wie du Englisch oder Französisch kannst. Du bist doch nicht die Art, wie schnell du beim Joggen bist, sondern du bist doch ein ganz komplexes Universum. Da ist doch so vieles an Stärken und an, ich will nicht sagen Schwächen, ich will sagen an Ergänzungsbedürftigkeit. Und auch das ist doch von Gott gewollt. Der Kritiker vergleicht dich nie mit Unterlegenen. Du verlierst immer. Und er will, dass du dich als ein Versager wertlos und unbegabt fühlst. Und weißt du, was du dann machst, um dich zu wehren? Du fängst dann an, dich nach unten zu vergleichen und sagen, naja, aber ne, beim Schach... Die Oma habe ich schon mal geschlagen. Ne? Und du fängst eher an, mit Leuten zu vergleichen, die ganz unvergleichbar sind. Und dann kommt der innere Kritiker und wird dir mal sagen, wie erbärmlich ist das denn, dich jetzt noch hier mit diesen Leuten zu vergleichen. Seine Lüge ist, er vergleicht dich nach oben. Und er vergleicht dich immer nur in ganz, ganz kleinen Abschnitten. Und was Gott dir sagen möchte, ist, dass er dich geschaffen hat, so wie Gideon. Mit einer Bestimmung auf deinem Leben. Mit Plänen für dein Leben. Er weiß, wer du sein sollst. Und auch wenn Gideon da Lichtjahre von weg war bei dieser Begebenheit mit dem Engel, so spricht der Engel die Wahrheit. Sei gegrüßt, du tapferer Held. Und genau das ist, was er geworden ist. Ein tapferer Held, der die Armeen Israels anführt. Und sie schlagen die Midianiter und er bringt Befreiung für sein Volk. Eine weitere Lüge, Lüge Nummer 11. Mit zweierlei Maß messen. Kennst du das auch in dir, diese Stimme in dir, die Fehler von anderen relativ großzügig verzeihen kann? Also ich sag mal, wir haben ein Treffen, wir haben ausgemacht, wir sind alle um drei hier und alle sind da außer irgendeiner. Und du denkst, naja, um diese Tageszeit ist ja auch viel Verkehr, vielleicht steht er noch ein bisschen im Stau und man plaudert noch ein bisschen und er kommt dann 10 Minuten später, überhaupt kein Problem. Du musst ihn nicht verurteilen, überhaupt Aber wenn du der bist, der im Stau steht und allmählich merkst du, ich werde zu spät kommen, was geht denn da ab in deinem Kopf? Unzuverlässig bist du, ja? Unzuverlässig. Und man sollte in Zukunft, vielleicht plane ich lieber die dreifache Zeit ein. Bis jetzt habe ich immer nur die doppelte eingeplant. Vielleicht sollte ich schon morgens losfahren. Ich kann ja dann im Auto sitzen und vielleicht noch im Auto irgendwas arbeiten oder so. Du bist so knallhart gegen dich in solchen Situationen, aber relativ großzügig mit anderen. Du triffst dich mit Freunden und jemand kocht was richtig Tolles. Und alle sagen, und auch du sagst, ey, du bist so ein toller Koch. Das war so wunderbar. Und nächste Woche sind alle bei dir und sie sagen genau das Gleiche. Sie sagen, ey, das hast du super gemacht. Du bist so ein toller Koch. Und du sagst, ach Quatsch, ich trick's doch nur rum. Ich mache da nur ein paar Dosen auf und ein bisschen Ketchup und so. Das kann man ja nicht mal kochen nennen. Hallo? Es hat geschmeckt. Die Leute sind begeistert. Und du warst von dem begeistert, was es letzte Woche gab. Warum fällt es uns so schwer, mal Lob anzunehmen? Wenn einer sagt, wow, das steht dir aber wirklich gut, mal zu sagen, Dankeschön, das finde ich aber auch. Mit zweierlei Maß messen, und ich sage dir, was es ist. Es ist eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, was dir dieser innere Kritiker, der Verkläger und dann du selbst antust. Weil was er am liebsten hat, wenn du ihn kraulen willst, dann leih ihm noch deine Stimme, so Sachen über dich auszusprechen, die er schon viel zu lange über dich sagt. Ja, oh, das liebt er. Wenn du sagst, meine Güte, ich bin so bescheuert, ey. Immer vergesse ich alles. Oh, ich sag dir was, der innere Kritiker hat gerade Hochzeitstag. Der ist richtig gut drauf und weiß, dass er in deinem Leben sehr erfolgreich ist. Rede nicht so über dich. Ich nerv manchmal Leute, wenn sie sagen, ach, bin ich blöd. Sag, bitte, bitte sag das doch nicht. Du würdest es doch auch nie über mich sagen, oder? Das wäre doch eine Sünde, mich zu beschimpfen. Ja, aber du gehörst dir doch auch nicht selber. Du bist gemacht von einem Gott, der der Meinung ist, dass du kein bisschen blöd bist, kein bisschen dumm bist, kein bisschen schlecht ist, sondern der begeistert ist von dir. Der Herr ist mit dir, du tapferer Held, auch wenn du gerade in einer Kälte sitzt und dir die Hose voll machst vor Angst. Gott weiß, was deine Bestimmung ist. Der innere Kritiker will dich nur niedermachen. Ich komme so auf die Zielgerade mit diesem inneren Kritiker und möchte mit einer Frage enden. Wer soll der Herr sein in deinem Haus? Und in sehr charismatischen Gemeinden würden jetzt alle rufen, Jesus! Richtig, Jesus. So ein bisschen wie in der Sonntagsschule. Die Antwort Jesus stimmt immer. Ne? Habt ihr mal die Geschichte gehört von diesem Nachbarnjungen, der in die Sonntagsschule mitgebracht wurde? Kam so zwei, dreimal. Und dann sagte der Sonntagsschullehrer, wollte so ein bisschen Kindergottesdienst, ein bisschen locker machen und mal mit einer Frage beginnen, sagt, was ist braun, hat einen buschigen Schwanz und rennt den Baum hoch. Und da sagte dieser Junge, ja, also normalerweise, Onkel, täte ich ja sagen, das ist ein Eichhörnchen. Aber wie ich den Laden hier kenne, ist das bestimmt auch der Herr Jesus, oder? Also, wer soll der Herr sein in deinem Haus? Jesus, ja, richtig, Jesus. Aber hast du schon mal darüber nachgedacht, dass er das nur kann in dem Maße, wie du selbst Verantwortung für dein Haus übernimmst. Ja, ich sage es nochmal. Jesus kann nur der Herr in deinem Hause sein, in dem Maße, wie du selbst Verantwortung für dein Haus übernimmst. Weil die Herrschaft Jesu ist keine Fremdbestimmung, sondern eine liebevolle Partnerschaft. Und er möchte dich führen hinein zu guten Werten. Ja, und bestimmt auch zu Gebieten, wo du dich steigern kannst. Oder wo du Dinge, die gar nicht gut sind und die nicht gut tun, wie du sie lassen kannst. Das sind alles Themen, da werdet ihr drüber sprechen. Aber Jesus ist immer nur Herr in deinem Haus, wenn du die Verantwortung für dein Haus übernimmst. Ich sprach mal mit Leuten, ich werde es nie vergessen, viele, viele Jahre her, wir machten eine Raucherfreizeit. Ja, also es ging jetzt nicht darum, möglichst viel zu rauchen, sondern es ging darum, es sein zu lassen. Einfach eine ganze Reihe Leute in der Gemeinde sagte, eigentlich wollen wir das doch gar nicht. Und so sind wir dann auf eine Freizeit gefahren. Und dann saßen wir so in der Runde und sagten, was ist es eigentlich? Warum wollen wir unbedingt aufhören? Ist ja wichtig. Und einer sagte dann, ja, eigentlich genieße ich das total, ich rauche sehr, sehr gerne. Aber ich weiß, den Herrn Jesus macht das traurig und deswegen, er ist ja der Herr, will ich es lassen. Er hat es nicht geschafft. Und ich habe mit ihm gesprochen, weil schon damals sagte ich, wow, was für ein Gedanke. Ja, Jesus beraubt uns von Dingen, die wir eigentlich toll finden. Kann das denn wirklich sein? Nein, ich glaube, dass da, wo du sagst, ich will mir das mal mit Alkohol noch mal angucken in meinem Leben, ob das nicht vielleicht ziemlich viel geworden ist. In dem Moment, wo du sagst, ich will die Herrschaft über mein Haus haben. Ich will in Gottes Wegen wandeln. Ich möchte mich in meinem Dienst entwickeln. Ich möchte auf meine Gesundheit achten. Hast du einen besten Freund, den Herrn Jesus Christus, der sagt, na ja, dann auf geht's. Ich bin bei dir. Und ich schenke dir Mut und ich schenke dir Kraft und ich baue dich auf und ich, ja, und wir gehen diesen Weg zusammen. Ich bin bei dir. Das ist die einzige Art und Weise zu sagen, naja, ich wollte dem Herrn Jesus einen Gefallen tun, er ist ja Herr. Das wäre eine Fremdbestimmung in deinem Leben und ich glaube nicht, dass das richtig ist. Gott bietet uns einen besseren Weg an, den wir gehen wollen und wir bitten ihn, uns die Kraft und die Weisheit zu geben, die wir brauchen und er will das tun. Aber es braucht immer erst deine Entscheidung. Es braucht immer erst das, dass du sagst, das ist mein Leben. Und Gott hat mir einen freien Willen gegeben und ich wähle in meinem Leben Dinge zu ändern. Und ich bitte dich, Herr Jesus Christus, sei mein Herr und zeig mir wie und nimm mich an die Hand. Das ist die Grundlage, wo Dinge sich verändern können. Der innere Kritiker, und das ist ganz, ganz wichtig, er ist nicht Gott. Und manche haben ihn so lang und solche inneren Predigten und Schuldgefühle, was, dass man irgendwie denkt, es ist die Stimme des Heiligen Geistes. Nein, überhaupt nicht. Die Stimme des Heiligen Geistes zieht uns niemals runter. Die Stimme Gottes entmutigt uns niemals. Sondern Gott kommt in unser Leben, erbärmlich wie wir vielleicht sind, und sagt, sei gegrüßt, du tapferer Held. Das ist seine Stimme. Dir zu sagen, hey, das geht doch ganz anders. Gott hat dich doch geschaffen. Du bist doch genial. Für das, was er dich geschaffen hat, sprich mit Gott und lad ihn ein und sag, Herr, hilf mir dabei, mein Leben in den Griff zu kriegen. Übernimm Verantwortung. Der innere Kritiker ist nicht Gott. Nein, er ist ein Mietnomade, der sich in deinem Haus eingenistet hat und dich dominiert und terrorisiert. Das ist ganz, ganz wichtig, das zu verstehen. Jetzt habe ich einmal noch schlechte Nachrichten und einmal gute Nachrichten. Ich fange mal mit den schlechten an. Die Bad News sind, du kannst ihn weder rausschmeißen noch bekehren. Ich habe so oft versucht, mit ihm zu diskutieren. Ich habe ihm so oft versucht zu sagen, hey, das ist doch gar nicht mehr relevant. So oft, nein, er wird sich nicht bekehren, er wird sich nicht weiterentwickeln. Du kannst ihn weder rausschmeißen noch bekehren. Aber jetzt kommt die gute Nachricht. Du kannst ihn entmachten. Du kannst seine Lügen analysieren, aufdecken und die Wahrheit dagegen setzen und die Wahrheit wird dich frei machen. Nein, du wirst ihn nicht aus dem Haus kriegen, aber du wirst ihn aus dem Penthouse kriegen. Ja? Und vielleicht redet er dann irgendwoher vom Keller manchmal, wenn du im Flur bist und er hat noch seine und du denkst, ach komm, halt doch die Klappe. Das weiß ich doch langst, dass es nicht so ist. Er ist immer bereit, wieder aufzutauchen und er ist auch immer wieder bereit, hochzuziehen. Das ist etwas in dieser gefallenen Welt, worauf wir ein Auge halten müssen. Ja? Diesen inneren Kritiker zu entmachten. Er soll seine Macht über dich verlieren. Er soll aufhören, dir deine Freude zu stehlen. Er soll aufhören, dich minderwertig fühlen zu lassen. Wir entmachten ihn, er fliegt raus aus diesem Penthouse. Und wenn er irgendwo im Flur auf einer Luftmatratze manchmal noch liegt, ja okay, damit können wir leben. Wir dürfen lernen, das ist das Ziel von Jüngerschaft bei diesem Thema, du darfst lernen, dich so positiv zu sehen, wie Gott dich sieht. Ja, er sieht dich positiv. Kannst du das mal in deinem Herzen einmal sagen, so als würdest du es glauben? Er sieht mich positiv. Du sagst, ja, aber gestern, ja, aber vorgestern. Er sieht dich positiv. Er ist kein dummer Idealist, der nicht die Realitäten checkt. Er weiß, wo du festdenkst. Er kennt das alles. Du kennst nur manchmal, was nicht in Ordnung ist mit dir und was du falsch machst. Er kennt die Gründe. Er hat die Möglichkeiten, dass Veränderung geschieht. Und er sieht dich so, wie Gott dich sieht. Er sieht dich in deiner Identität. Was für ein Wunder, Wunder, Wunder. Schöner Gedanke. Lerne dich so positiv zu sehen wie Gott. Die Freundschaft Jesu wirst du erst dann so richtig genießen können, wenn du selbst dein guter, vielleicht dein bester Freund geworden bist. Und die Liebe Gottes werden wir erst so richtig erleben können, wenn sie uns zur Selbstliebe führen darf. Ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wenn sie uns zur Selbstliebe führen darf. Wisst ihr noch mal ein Beispiel? Wenn mir einer anbietet, Uwe, werd doch Schlagersänger, kannst du viel besser. Und da warten Millionen auf dich. Nun muss ich sagen, ich hoffe, ich tritt jetzt keinem auf den Schlips, aber ich hasse Schlager. Ich finde es widerlich. Aber so ein paar Millionen ist natürlich schon mal ein Gedanke wert. Nun stehe ich auf der Bühne, Tausende hören mich und die Liebe meiner Fans kommt mir nur so entgegen. Und wisst ihr, was ich mit ihnen tue? Ich verachte sie. Dass man sowas lieben kann, so ein primitives Zeug, ja? Was müssen das, ich mach's nur fürs Geld. Kann ich diese Liebe nehmen? Nein, ich kann diese Liebe nicht nehmen, weil an diesem Punkt Schlagerstar sein, ich mich einfach selbst nicht liebe, sondern eigentlich mich schäme und immer hoffe, dass keine alten Klassenkameraden das sehen. Also erst, wo ich mich annehme, als liebenswert. Das ist aber arrogant. Nein, Schatz, das wäre arrogant, wenn ich mich selbst gemacht hätte. Aber er hat mich doch gemacht. Er hat mich doch wunderbar und liebenswert gemacht. Das war ich doch nicht selber. Und da, wo ich mich darin annehmen kann, werden wir erleben, dass die Liebe Gottes noch viel mehr kann in unserem Leben. Die Liebe Gottes kann mehr. Wenn wir an diesem Punkt weiterkommen, was Selbstannahme, Selbstfreundschaft, Selbstliebe betrifft, ja, dann wird die Liebe Gottes sich in unserem Leben noch ganz anders entfalten können. Und das wünsche ich mir von Herzen. Für mich und auch für euch alle.